Ja, schönen guten Morgen. Die meisten habe ich begrüßt. Heute ein bisschen weiter. Die Heimat oder die ewige Heimat der Erlösten. Ich lese aus Offenbarung 21, 1 bis 8. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil im See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Johannes spricht am Schluss der Offenbarung von dem letzten großen Ereignis der Geschichte Gottes mit den Menschen. Ich sah einen neuen Himmel, heißt es da, und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Dieser Vers greift zurück auf Kapitel 20, Vers 11, wo geschildert wird, dass der jetzige Himmel und die jetzige Erde vor dem Angesicht Gottes fliehen und keine Stätte mehr haben werden. Unser heutiger Text zeigt nun, es ist geschehen. Aber danach ist nicht alles aus oder tot, sondern dann fängt es erst an für die Menschen, die sich Christus anvertraut haben. Es geht um keine Ausbesserung des bisherigen, sondern um eine totale Neuschöpfung von Himmel und Erde. Die alte Erde hat im tausendjährigen Friedensreich Jesu Christi noch einmal ihre letzte große Blüte. Dann, wenn dies eintritt, gehabt. Noch liegt das vor uns. Aber der Aufruhr Satans am Schluss des tausendjährigen Reiches, wenn er noch einmal losgelassen wurde, ja, dadurch ist die Erde und der Himmel dem Gericht verfallen. Vor dem Angesicht der Heiligkeit Gottes kann, und auch Jesu, kann diese alte Schöpfung nicht länger bestehen. Sie wird im Feuer vergehen. Der zweite Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 10, berichtet darüber. Da heißt es, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch, ich glaube Luther schreibt krachen, vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden. Das hört sich, ja, böse an. Aber Gott hat eine Heimat für seine Kinder. Wir werden nicht im luftleeren Raum sein. Diese Neuschöpfung hat eine ganz neue und grundlegend andere Qualität. Im 2. Petrusbrief 3,13 heißt es, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der letzte Halbsatz ist sehr wichtig. Ungerechtigkeit ist heute Bestandteil in unserer Welt. Vieles geht ungerecht zu. Und diese Ungerechtigkeit kann vor Gott nicht bestehen. Sie wird weichen müssen. In Gottes neuer Welt wird es diese Ungerechtigkeit nicht mehr geben. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Sieh, die neue Welt wird uns hier mit wenigen Strichen beschrieben. Wir hätten es vielleicht lieber detaillierter, genauer. Aber da werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, denn es würde unsere Vorstellungskraft wahrscheinlich weit überfordern. In 1. Korinther 2,9 lesen wir, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wie wird nun das neue Jerusalem, die Heimat der Erlösten, unsere zukünftige Heimat beschrieben? Es entspricht nicht mehr dem Irdischen von heute und auch nicht dem des tausendjährigen Reiches. Es ist eine totale göttliche Neuschöpfung. Die Bibel sagt sogar, dass angesichts dieser Neuschöpfung man an das Vorige, die heutige Erde, auch das heutige Jerusalem, da wird man nicht mehr dran denken. Jesaja 65, 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Schon im Alten Testament haben die Propheten davon geweissagt. Ist ein bisschen stehen? Ja, ist okay. Vielleicht stützt dich auf den Stuhl, oder? Auf die Lehne. Okay, musst du selber erkennen. Ja, es ist nicht vergleichbar mit dem heutigen. Es wird eine helle und lichte Schönheit sein. Ich unterbreche mal und bete mal fertig. In Jesu Namen. Halleluja. Du bist der Herr. Amen. Entschuldige, wenn ich manchmal schimpfe. Ich verstehe es auch nicht, aber der Herr. Und der Teufel auch. Nee, der versteht es nicht. Der wundert sich nur. Okay. Eine helle, lichte Schönheit. Ich weiß nicht, wer noch schon mal in Jerusalem von euch war. Einige doch. Ist ja Sandstein, so ein bisschen gelblich. Und wenn die Sonne das anstrahlt, dann leuchtet das. Aber es wird noch mehr leuchten, wenn wir Offenbarung 21,2 haben. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ist doch immer was Schönes, nicht? So eine Braut anzusehen in ihrem Brautschmuck. Bräutigam auch. Will ihn nicht vergessen, aber ja, die Braut ist eben doch die Braut. Diese wunderbare Neuschöpfung kommt also vom Himmel herab, heißt es hier. Und wisst ihr, wer sich da schon drauf gefreut hat? Vielleicht ratet ihr's: Abraham. In Hebräer 11, Vers 10 heißt es, dass schon Abraham auf diese Stadt wartete, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Erstaunlich ist auch, dass dieses neue Jerusalem auf einmal fertig herunterkommt. Da wird nicht erst dran gebaut, lang und breit, sondern es ist fertig. Und dieses Geheimnis spricht auch Jesus in Johannes 14 an, Vers 2 und 3. Er spricht davon, dass im Haus seines Vaters viele Wohnungen sind. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus als Baumeister der alten Schöpfung, so wird er auch an einer Stelle bezeichnet, wirkt nun auch bei der Neuschöpfung mit, der ewigen Heimat der Erlösten. Und Johannes sieht diese Stadt herniederkommen vom Himmel und vergleicht sie mit einer geschmückten Braut. Es ist die Herrlichkeit der Entrückungsgemeinde, der Jesus, die Jesus ihr schenken wird. Es ist aber auch eine Stadt. Sie wird von makelloser, vollkommener Schönheit sein. Aber das alles ist nicht nur äußerlich. Zugleich wird auch die Liebe der Brautgemeinde zu ihrem Erlöser und die Liebe Gottes und Jesu zu den Erlösten dabei eine Rolle spielen. In einem alten Chorus heißt es, das wird allein, vielleicht kennt ihr ihn noch, Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. In diese göttliche Liebe einzutauchen, ist die Bestimmung und Erfüllung der Menschheit, wie sie Gott immer vor Augen hatte. Er hat Gutes mit uns vor. Und viele nehmen das Gute immer auf die eigene Schulter und sagen, habe ich fein hingekriegt? Und wenn was schief läuft, dann ist Gott schuld. Ist er aber nicht. Er lässt zwar manches zu, aber da ist dieser Fürst dieser Welt. Und die Verdrehtheit merken wir an allen Ecken. Aber einmal wird Schluss sein damit. Vielleicht dauert es gar nicht mehr lange. Wir wissen es nicht. Gott weiß es. Er hat den Zeitpunkt bestimmt. Und in seine göttliche Liebe einzutauchen, ja, das können wir ein Stück weit auch jetzt schon, wenn dieser Friede Gottes in unsere Herzen fällt. Der ist unbezahlbar. Viele suchen danach ihr ganzes Leben lang und haben diese innere Leere, diesen Hunger, diesen Durst. Durch diese von Gott und dem Lamm Christus ausgehende Herrlichkeit und Liebe wird das neue Jerusalem zum Heilungszentrum der neuen Erde werden. In Offenbarung 22, 2 bis 4 kann man das nachlesen. Gott wird unter seinen Menschen wohnen und diese herrliche Stadt wird das Zentrum dieser neuen Erde sein. Dann wird auch einer seiner wunderbaren Namen für Jesus, Immanuel, Gott mit uns, buchstäblich sich erfüllen. In den nächsten Versen fällt auf, dass im Text hauptsächlich gesagt wird, was in der neuen Welt nicht mehr existiert, was es in der neuen Schöpfung nicht mehr geben wird. Ich zähle mal ein bisschen was auf. Erstens, dort wird kein Schmerz mehr sein. Damit fängt's an. Wir alle kennen Schmerzen, wir wissen, wie sie uns zermürben können, auch seelische Schmerzen, die durch Leid, Enttäuschung und Trauer verursacht werden. All das wird Vergangenheit sein. Gott selbst will uns trösten, er will abwischen alle Tränen von unseren Augen. Wir können dieses Trösten auch heute schon oft erleben, wenn er mitten in unsere Schwierigkeiten hinein uns ermutigt, uns neue Hoffnung gibt, neue Türen öffnet. Ich erzähle mal, was ich vorige Woche erlebt habe. Ich wache auf, ist noch sehr früh, die Sonne ist wohl gerade aufgegangen und ich sehe an der Wand einen Balken, der wie ein Regenbogen aussieht. Und daneben noch einen, aber der ist noch sehr schwach. Habe ich gedacht, sonderbar. Ich habe mir das nachher erklären können. Wir haben nämlich einen Spiegelschrank. Und wenn die Sonne ins Fenster leuchtet, dann bricht sich das Licht in diesem Spiegel. Aber trotzdem, wisst ihr, worüber dieser Balken war? Wir haben an der Wand, ja, unsere Konfirmationsurkunde hängen. Wir sind beide konfirmiert worden. Waren beide in der Kirche auch. Und genau über diesem Spruch von ihr und dann später von mir, der andere Balken wurde dicker, war dieser Regenbogen. Und dann habe ich gesagt, danke Herr, schön. Und wisst ihr, dann kam so ein Vers zu mir. Es steht im Psalm 121. Es fängt an, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Aber das war es noch nicht, sondern meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann heißt es nachher, meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Dieser letzte Teil, das war das, was eigentlich zu mir kam. Ich wusste natürlich, dass das aus Psalm 121 ist, aber das war so mit diesen Regenbogenbalken an der Wand, eine so tröstliche Ermutigung. Ich habe mich richtig gefreut, als sie dann aufwachte, oder warst du schon wach, weiß ich gar nicht genau, haben wir dann drüber gesprochen. Ja, Gott will uns trösten. Er will uns ermutigen. Er gibt in unsere Schwierigkeiten manchmal hinein, mitten hinein seine Hoffnung. Ich habe euch ja erzählt, dass meine Hand immer noch ein bisschen spinnt. Das ist immer noch, die Fingerspitzen sind immer noch taub. Gestern bin ich am Dorn hängen geblieben. Wir haben Rosen und ich war da so am Machen. Und ich wusste nicht, wo ist er jetzt drin? So gefühllos ist die Ecke noch. Nur das Eckchen. Das war ganz und gar, aber die Glieder sind schon gut. Aber hier ist noch ein bisschen. Kribbelt dauernd, aber wenn ich stehe, nicht so. Ist ja gut fürs Predigen. Ja, Gott ist gnädig, er weiß, was wir brauchen. Und auch da ermutigt er immer wieder, dass er das richten wird. Er wird das wiederherstellen. Dauert aber. Die Nerven müssen sich regenerieren. Das war nämlich taub, als ich operiert wurde. Habe ich euch aber, glaube ich, schon alles erzählt. Ja, in Gottes neuer Welt wird dieses Trösten noch viel umfassender sein, weil die Ursachen für alles Leid, für Tränen und Schmerz aufgehoben sein werden. Das Zweite, was es hier gesagt wird, es wird keinen Tod mehr geben. Gerade der Tod löst in dieser Welt immer wieder Schmerz und Leid, Trennung, Schmerz und so weiter aus. Und auch Gläubige empfinden beim Abschied einen Trennungsschmerz trotz aller Hoffnung. Dann aber wird der Tod endgültig entmachtet sein. Seit Jesus auferstanden ist, kann der Tod uns als Gläubige nicht mehr von Jesus trennen. Gläubige sind dann sofort beim Herrn, wenn sie hier die Augen schließen. Das ist eine feste Gewissheit. Ich habe in der Bibel, in einer Bibel, etwas gefunden. Das lese ich euch einfach mal. Der physische Tod ist eine Tür, die in die Gegenwart des lebendigen Gottes führt. Philipper 1, 23. Die Bibel spricht von tröstlichen Begriffen vom Tod der Gläubigen. Das ist ein Unterschied. Er spricht vom Eintreten ins Haus unseres Vaters. Er spricht vom bei Christus zu sein. Er spricht auch davon, Paulus zum Beispiel an einer Stelle, ich habe Lust abzuscheiden, was auch viel besser wäre. Aber um euretwillen bin ich noch hier. So ungefähr sagt das. Ja, zwischen Tod und der körperlichen Auferstehung haben wir eine Daseinsform, noch keinen neuen Leib, aber eine Daseinsform. Auch davon spricht die Bibel. Wir sind keine unsichtbaren Geister ohne Körper. Wir haben eine vorübergehende himmlische Gestalt, von der Lukas 9, 30, 32 spricht, oder 2. Korinther 5, 1 bis 4. Wir werden auch die Menschen, die im Glauben uns vorangegangen sind, wieder treffen. Irgendwann kommt dann der Herr wieder und alle Gläubigen werden zuerst auferstehen. Habt ihr das im Korintherbrief mal deutlich gemerkt? Und dann kommt die Entrückung der noch Lebenden. Ich denke, das ist sehr trostvoll. Es gibt eine Stempsbibel oder Stampsbibel, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Da ist das eine Anmerkung, da steht ein Artikel mittendran über den Tod und dann steht vom Tod der Gläubigen und davon waren das so ein paar Auszüge. Ich fand das sehr wichtig, auch dass wir uns da mal Dinge ja ein bisschen deutlich werden lassen. Die Leute sagen ja immer, es ist noch keiner zurückgekommen, aber es sind schon einige eine Zeit lang tot gewesen und haben auch darüber geschrieben, was ihnen begegnet ist. Und das deckt sich mit dem, was die Bibel sagt. Das nur als kleinen Ausflug. Das ist nicht unser Thema heute. Unser Thema ist die Endherrlichkeit. Aber dass wir uns nicht vorstellen, wir sind da am Schlafen und warten und warten und warten, sondern wir werden vielleicht fröhlich mit deinen Großeltern, die vielleicht auch schon geglaubt haben oder auch nicht, auf der Bank sitzen. Wenn sie nicht geglaubt haben, dann nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns entscheiden für Jesus. Gott hat es so viel gekostet, uns zu erlösen. Er gab seinen eigenen Sohn für uns. Aber Gott sei Dank, er ist auferstanden und er lebt und ist der Löwe von Juda, haben wir gesungen. Wunderbar. Ja, mein letzter Satz hier war, seit Jesus auferstanden ist, kann der Tod uns als Gläubige nicht mehr von Jesus trennen. Sie sind beim Herrn, wenn Sie hier die Augen schließen. Es ist wie durch eine Tür hindurchgehen in seine Arme. Wir warten trotzdem auf die volle Herrlichkeit. Der neue Leib wird dann erst bei der Auferstehung da sein. In Gottes neuer Welt werden auch die Folgen des Todes aufgehoben sein. Ich habe schon vom Schmerz gesprochen, Leid, Geschrei, Tränen, Sterben, Trauer. All das wird es nicht mehr geben. Und noch was Schönes. Es wird keine Sorgen mehr geben. Habt ihr ja nicht, aber falls doch. Ich glaube, jeder hat sie mal irgendwann, ne? Ja, schon hier ist es so, je besser wir Gott kennen, umso mehr begreifen wir, dass wir nicht sorgen müssen. Er gibt uns nicht alles, was wir haben wollen, aber er gibt uns alles, was wir brauchen. Und er weiß es besser. Manchmal ist es gar nicht so gut, eine Million zu gewinnen. Die Leute werden oft unglücklich. Ist jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht nicht das Beste, aber mir fiel nicht gerade was anderes ein. Man kann natürlich damit auch viel Gutes machen, wenn man es richtig anstellt. Aber die Leute sind da meistens so im Rausch und ja. Aber beginnen wir dem Herrn einfach mehr zu vertrauen. Menschlich gesehen gibt es immer Dinge, über die wir uns Sorgen machen könnten. Manche Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Ich kann dir nur raten, bet für sie. Und solange sie noch auf dich hören, sprich mit ihnen über Dinge, die sie besser machen können. Ja, andere haben berufliche Probleme, Zukunftsängste. Ich glaube, jedem fällt irgendwas ein. Aber Gott ermuntert uns, die Lasten auf ihn zu werfen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Und das gelingt am besten durch Gebet. So steht es im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7. Das bedeutet nun nicht, ich lege die Hände in den Schoß und warte, dass Gott alles regelt. Aber es bedeutet, dass ich in den Umständen und Verhältnissen, die ich nicht ändern kann, darauf vertraue, dass Gott mich durchträgt. Da gibt es diesen schönen 23. Psalm, den können die meisten auswendig. Und da auch da steht, vom dunklen Tal, durch das er mich durchführt und durchträgt. Im Himmel aber wird es keine Sorgen mehr geben. Sie werden wie der Nebel sich auflösen, wenn die Sonne kommt mit ihrem hellen Licht, wird die göttliche Gegenwart alle Sorgen verschwinden lassen. Wie Nebel werden sie sich auflösen. Der Herr hat für alles gesorgt. Noch was Schönes. Es gibt keine Versuchung mehr. Der Teufel ist erledigt. Aber es ist nicht immer der Teufel. Auch unsere ichhafte Natur verursacht manches. Die Begierden und Wünsche, die wir manchmal so haben. Natürlich auch die Welt von außen, die Einflüsse, die Medien und der Satan auch, die so manches an uns herantragen. Aber all das wird vorbei sein. All das wird ein Ende haben. Da gibt es in der Bibel in Offenbarung 12, Vers 11 einen Spruch, wie man überwinden kann. Sie haben ihn, den Bösen, überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Ihr Lieben, das Blut Jesu schützt. Wenn wir uns unter seine Deckungskraft stellen, sind wir geschützt. Nicht, dass nicht Dinge auch schwierig sein können, aber Gott bringt uns durch. Ich will das noch ein bisschen erklären. Es gibt ja dann nichts mehr, was uns versuchen kann. Satan ist für alle Ewigkeit dann hinweggetan. Und unser, ja, gelinde gesagt, böses Herz, vielleicht ärgerst du dich über dieses Wort, dann sage ich manchmal, dein stachliges Herz, das immer mal ganz anders will wie Gott, wurde durch Vergebung und Gnade und das Wirken des Heiligen Geistes, der immer wieder versucht, dich auf die richtige Strecke zu bringen, verändert. Das ist ein Prozess und ich glaube, wir stehen alle noch drin. Oder ist einer fertig? Bitte melden. Die Gnade schafft es. Du schaffst es nicht und ich auch nicht. Aber die Gnade, das Wort unseres Herrn. Nicht, dass ich nicht weiter weiß, aber da kam gerade was. Geht bis in die Füße. Ist so schön, dass man einen Moment warten muss. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist so ein Strom. Einfach ein bisschen Himmel schon. Wonne. Fünftens, das Meer gibt es nicht mehr. Vielleicht lieben welche die Ostsee oder die Nordsee oder Mallorca oder was weiß ich. Ja, das Meer ist auch ein Bild für die Unruhe und den Aufruhr der Völker. Und dieser Aufruhr wird den Antichristen hervorbringen. Und das alles wird Geschichte sein, Vergangenheit. Es gibt nur noch eine Herde und einen Hirten, sagt die Bibel. Die Schar der Erlösten, die anderen sind anderswo, haben wir auch von gehört. Mehr Wasser ist auch ungeeignet für Durst. Stattdessen gibt es einen Strom lebendigen Wassers. Einen Lebensstrom, der von Gott selbst ausgeht. Er ist auch ein wenig dieser Strom. Denn er will uns alles schenken, was wir nötig haben. Und er wird unsere Erwartungen weit übertreffen. Wir haben diesen Vers schon gehört, was kein Auge gesehen und keines Menschen Ohr je gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 1. Korintherbrief 2,9. Wir dürfen uns jetzt schon im Glauben auf dieses herrliche Erbe freuen. Und die Heimgegangenen warten auf diese letzte Vollendung. Aber sie dürfen den Herrn und auch schon einander schauen und warten auf uns. Du wirst erwartet. Gibt einen großen Bahnhof, wenn du kommst. Wie das genau ist, weiß ich auch nicht. War noch nicht da. Die Bibel macht das sehr sparsam. Wisst ihr warum? Vorstellen könnten wir es uns sowieso nicht. Es ist überragend schön. Schon diese Erde ist schön. Und doch gibt es so viel Leid. Ja, sechstens, es wird in Gottes neuer Welt keine Ungerechtigkeit mehr geben. Wir haben darüber schon in der Einleitung gesprochen und das wird unvorstellbar herrlich sein. In einer Welt voller Ungerechtigkeit davon dann los zu sein. Aber Gott zieht einen Schlussstrich und sagt uns, das Erste ist vergangen. Und dann verspricht er gleichzeitig, siehe, ich mache alles neu. Nicht nur ein bisschen ausbessern. Vers 5. Und daher wollen wir uns jetzt auch noch ein bisschen mit dem Neuen beschäftigen, das es dort geben wird. Was es nicht gibt, das habt ihr jetzt gehört. Und dem trauert, denke ich, keiner nach, oder? Was gibt es Neues? Erstens, Gott der Vater und unser Herr Jesus Christus ist der sichtbare Mittelpunkt dieser neuen Welt. Vom Herrn wird dieser kraftvolle Segenstrom ausgehen und seine Gegenwart wird alles überstrahlen. Ihn zu schauen, wird die größte Freude sein, viel größer als alle Lieblichkeit und Herrlichkeit des Himmels. Der Johannes, als er den auferstandenen Christus sah am Anfang der Offenbarung, ich sag's mal ein bisschen plump, kippte er aus den Latschen. Er fiel wie ein Toter nieder. Die Herrlichkeit musste er erstmal verkraften. Gott wird sichtbar unter uns wohnen. Das Zelt Gottes bei den Menschen, hieß es Vers 3. Und das erinnert an die Stiftshütte. Die Gegenwart Gottes war in einer Wolke über der Stiftshütte, nachts als Feuersäule, tagsüber als Wolkensäule. Und die Gegenwart war im Allerheiligsten. Das war übrigens 10 mal 10 mal 10. 10 breit, 10 lang, 10 hoch. Meter. In der Bibel ist es in Ellen angegeben. Das musst du einfach dann halbieren. Da steht von 20 Ellen. Gut. Gottes Gegenwart war verhüllt zur Zeit des Mose durch Wolken und Feuersäule. Dann aber werden Gott der Vater und unser Herr Jesus Christus in unserer Mitte sichtbar sein. Und der neue Leib wird fähig sein, das zu ertragen. Wir werden nicht mehr vergehen. Mose hatte ja mal den Wunsch, Gott zu sehen. Und er sagt, du kannst mich nicht sehen. Mein Angesicht kann niemand sehen. Aber weißt du, ich stell dich in eine Felsspalte. Ich halte meine Hand über dir und dann kannst du hinter mir herschauen. Das hat er ihm erlaubt. Gott ist so gut, so barmherzig, so liebevoll. Zweitens, in dieser herrlichen Gegenwart dürfen wir zur Ruhe kommen. Es gibt keine Angriffe des Feindes mehr. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führet mich zu stillen Wassern. Er erquicket meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und das dunkle Tal gibt's dann auch nicht mehr. Schon das Volk Israel sollte in diese Ruhe gebracht werden und unter Gottes Schutz. Aber sie sind immer wieder rebellisch geworden. Und durch ihren Unglauben nicht zur Ruhe gekommen. Immer wieder gerieten sie in Ungehorsam und dadurch in Bedrängnis. Hebräer 4, Vers 2, das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. In diese Gottesruhe hinein kommen wir also nur durch Glauben. So sagt es das Neue Testament. Gottes Friede erfüllt uns, wenn wir zum Glauben kommen, als innerer Friede. Und damit dürfen wir leben. Und dieser innere Friede, den wir hoffentlich alle kennen, ist nur eine Anzahlung für dieses Ruhen in Gott, in seiner neuen Welt. Ihre totale Erfüllung, einzugehen in diese Ruhe Gottes, wird erst im neuen Jerusalem stattfinden. Drittens, jeder Mangel wird ausgefüllt und jeder Durst gestillt. Lebensdurst haben eigentlich alle Menschen. Sie dürsten nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Reichtum, Vergnügen oder einfach nur einen Sinn in ihrem leeren Leben zu finden. Wisst ihr, dieses leere Leben gibt es auch bei ganz Reichen. Die haben alles und sind innerlich so arm. Sie sind auf der falschen Spur, denn sie versuchen den Lebensdurst ohne Gott zu stillen. Es gibt auch andere Reiche. Ja, Abraham war vielleicht ein solcher. Und hat dann damit andere gesegnet. Was immer wir versuchen aus uns heraus, wir werden diese Leere ohne Gott nie füllen können. Nur Gott selbst kann sie ausfüllen und unseren Lebensdurst auf ewig stillen. Er verspricht, ich will dem Durstenden aus der Quelle das Wasser des Lebens umsonst geben. Im 6. Vers von 21 Offenbarung. Und auch Jesus hat versprochen in Johannes 4,14, wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, ja, der wird nie mehr dürsten. Aber diese Einladung muss von jedem ganz persönlich angenommen werden, wo ein Mensch in Gottes Wahrheit und Liebe hineinkommt und sich dafür öffnet, da wird sein Lebensdurst gestillt. In Gottes neuer Welt wird das noch viel umfassender sein. Viertens, wir werden Gott dienen und ihn anbeten. Das wird ein Lobpreisfest. Werden wir viel mehr singen und uns freuen. Lieder der Dankbarkeit, der Anbetung, der Freude wird aus unserem Herzen kommen. Gottes Geist hat schon ein bisschen angefangen mit diesem Jubel, aber es wird weit alles übertreffen. Unsere Gemeinschaft wird mit ihm viel intensiver sein. Heute ist sie im Glauben. Manchmal werden wir berührt innerlich, aber dann werden wir den König sehen. Ein erlöstes, geheiligtes Volk, ein wunderbarer Gott und Vater, ein Herr und König Jesus. Und wir werden durch den Geist Gottes, der ewig bleibt bei uns, in ganz neuer Weise verbunden sein. Unsere Gemeinschaft ist viel intensiver, weil wir nun im Schauen leben. Und große Liebe wird in unserem Herzen und Dankbarkeit aufbrechen. Gottes Wunsch ist, dass jeder an diesen herrlichen Ort kommt, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nicht für ein paar Stunden, sondern für immer. Darum starb Jesus am Kreuz. Darum wirkt sein Geist unablässig und lockt uns. Unser Denken wird so erneuert und in Einklang mit Gott gebracht. Das ist ein Prozess. Und der hat viel Schwerarbeit in unserem Leben zu leisten. Oft, ja, sind wir ganz schön kratzbürstig. Und all das geschieht, damit wir diese ewige Heimat nicht aus dem Auge verlieren. Wer wird dort sein? Letzter Gedankenkreis, ich bin gleich fertig. Wer überwindet, heißt es, wird dies ererben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein oder Kind. Es wird in Vers 8 auch aufgezählt, wer nicht da ist. Die Feigen und Ungläubigen, Treulosen und mit Gräuel befleckten, Mörder, Unzüchtige, Zauberer, Götzendiener, Lügner, aller derer Teil ist im See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das heißt nicht, dass Menschen, die all das getan haben, nicht gerettet werden könnten. Sondern wer umkehrt und sagt, Jesus, ich brauche dich. Ich bin ein verlorener Sünder. Ich danke dir, dass du mich am Kreuz erlöst hast. Dass dein Blut mich reinwäscht. Der wird überwinden. Überwinden ist keine Frage eigener Leistung. Ich streng mich an und dann wird's schon. Haben wir vielleicht alle schon mal versucht und dann ging's doch wieder schief. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes, das ich immer wieder neu annehmen darf. Jesus hat alle Voraussetzungen geschaffen, damit wir überwinden können. Er hat dich erlöst. Und das fängt mit Umdenken an. Römer 12. Sein Wort, dem wir vertrauen, sein Blut, das uns von aller Schuld reinigt, das sind unsere geistlichen Waffen. Durch Gebet werden wir mutig, sie in Anspruch zu nehmen und mit seinem Wort und seinen Verheißungen vorwärts zu gehen. Praktisch überwinden wir durch glaubensvolles Handeln, indem wir uns auf die Wahrheit Gottes stellen und ihm Recht geben. Nicht besser wissen wollen wie er. Einfach mit ihm in Gleichklang kommen. Und ich muss immer wieder in meine Bibel schauen. Dann erkenne ich, was der Wille Gottes ist. Und manchmal darf ich ihn auch fragen, so ganz persönlich, ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann gibt er dir eine Idee. Ich habe das schon oft erlebt. Und ich bin immer wieder erstaunt, auf welche Gedanken er kommt, die mir gar nicht eingefallen sind. Satan wird versuchen, diese Zusagen Gottes in Zweifel zu ziehen, sollte Gott gesagt haben. Offenbarung 12 finden wir diesen herrlichen Vers und diese Kurzanweisung fürs Überwinden. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das Blut reinigt uns von aller Sünde vor Gott und macht uns unangreifbar für die Anklagen des Teufels. Für die Dinge, die bei Gott vergeben sind, kann er uns nicht mehr anklagen. Wenn du eine bezahlte Rechnung hast, die unterschrieben ist, dann kannst du noch so viele Mahnungen kriegen, dann kannst du darüber nur lachen und sagen, hier, bezahlt. Steht schwarz auf weiß. Am Kreuz bezahlt für dich. Ist auch ein wunderbarer Schutz für Anfechtung. Wenn wir uns bewusst mit unserem ganzen Sein und unseren Gedanken unter das Blut stellen, dann wird die Anziehungskraft der Sünde überwunden. Wir überwinden aber auch durch unser Zeugnis, nämlich durch das Bekenntnis, dass Gott genau so ist, wie er sagt. Er ist gut. Und er tut, was er sagt. Auch das ist wahr. Und er ist unser Vater geworden durch Christus. Er gibt mir Anteil an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit, an seinem ewigen Leben. Du und ich, wir sind eingetragen in die Bürgerliste des Himmels, wenn ich Ja gesagt habe zu Jesus. So darf ich mich freuen auf diese herrliche Zukunft und Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will uns heute schon diesen Zielblick schenken. Er ist es, der unser Denken verändert, damit wir unser Leben auf Christus und seine herrliche Ewigkeitsperspektive ausrichten. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Vorfreude machen können für Gottes neuer Welt mit dieser Betrachtung. Diese ewige Heimat der Erlösten wartet auf uns. Und ich möchte schließen mit dem Vers 17 der Offenbarung im 22. Kapitel. Und ich hoffe, das ist auch unser Lied. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Besser geht's nicht. Amen. Schließen wir gleich das Abendmahl an? Machen wir. Gut. Dann lese ich das gleich mal. Aber ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir jetzt auch an deinen Tod für uns denken, aber auch an deine Auferstehung, an dein Blut, das du vergossen hast, und auch an den Leib, den du hast brechen lassen. Herr, wir kommen zu dir. Und wir danken dir, dass du das für uns getan hast. Größere Liebe gibt es nicht. Danke, Jesus. Amen. 1. Korinther 11, 23, 32. Ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Nehmt, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil entschlafen. Wenn wir uns aber selber beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?